kriege ganz oft den Satz geschrieben, ach schade, für einen Bayern-Spieler hat es bei dir nicht gereicht.
Ich habe jeden Scheiß mit nach Hause genommen. Jeden Scheiß. Und da saß eine Person, die sich die ganze Kacke anhören musste. Und das war meine Frau.
Man ist immer in dieser Rechtfertigungsposition als Spielerfrau.
Nach 10 Jahren kannst du das nicht machen, weil sonst kriegst du mit 50 einen Herzinfarkt.
Also du bist gar nicht mehr als eigenständige Person, wirst du gar nicht mehr wahrgenommen, sondern du bist der Vater von oder die Frau von.
Die Spielerfrau, ein Begriff, viele Klischees. Luxus-Designer-Handtaschen, makellose Instagram-Feeds, eine stilvolle, strahlende Begleiterin an der Seite eines Fußballstars, stets repräsentativ und stets perfekt inszeniert. Und ja, es gibt Frauen, die dieses Bild leben, weil sie vielleicht einfach so sind oder weil sie sich ganz bewusst dafür entschieden haben. Aber das ist nur die eine Seite. Denn was passiert beispielsweise mit den Frauen, die diesem Ideal nicht entsprechen? Ein aktuelles Beispiel, Lauren Frier. Partnerin von Declan Rice. Sie passt optisch nicht in das gängige Bild einer Frau an der Seite eines Weltstars. Keine Modelmaße, keine schlanke Taille. Und genau dafür wird sie heftig angefeindet. Online, öffentlich, persönlich. Ihr Fall zeigt, wie stark der Druck ist, einer bestimmten Vorstellung zu genügen und wie schnell Frauen in dieser Rolle verglichen, bewertet und angegriffen werden. Es geht eben auch um ein System aus ständiger Beobachtung, aus Vergleichen und Idealen und um Anfeindungen. Dabei wird bei allen scheinbaren Vorteilen von Ruhm, Geld und Aufmerksamkeit nicht oft vergessen, was sich hinter der Fassade vieler dieser Frauen verbirgt. Ein Leben voller Unsicherheit, Umbrüche und Anpassung. Viele dieser Frauen stemmen den Familienalltag, stellen eigene Träume zurück, tragen die emotionale Last des Berufslebens ihres Partners mit. Und das oft ohne öffentliche Wahrnehmung. Wir wollen heute differenziert die Seiten wechseln und dahinter blicken. Unser Gast heute, Rena Schwabel. Sie lebt selbst mit einem Profifußballer zusammen. Sie kennt die Rollenbilder und auch den Druck, der damit einhergeht. Aber sie hat sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Unabhängig, reflektiert und klar in dem, was sie will und eben nicht will. Wie viele andere Frauen auch. Wir sprechen heute über Erwartungen, Zuschreibungen, über Vergleiche, Rollenbilder, über Druck und Anfeindungen und welche gesellschaftlichen Muster dabei zu erkennen sind und warum es wichtig ist, sich diesem Thema zu widmen, ohne dabei in gut oder schlecht einordnen zu wollen. Rena Schwabel, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch total, dass du mal mit uns drauf blickst auf dieses spannende Thema. Und wir wollen heute mal ganz differenziert auf das Thema Spielerfrau blicken. Und vielleicht mal vorneweg, bevor wir einsteigen, wir sind uns schon dessen bewusst, und bevor jetzt hier irgendwie ein Aufschrei auf uns zukommt, wir sind uns schon dessen bewusst, dass Spielerfrauen natürlich in der Regel das Potenzial haben, ein sehr privilegiertes Leben zu führen, das ist klar. Und trotzdem ist uns in der Planung der Folge schon bewusst geworden, dass wir trotzdem mal genauer hinschauen müssen auf so dieses Leben, was auch Spielerfrauen führen, welcher Druck da auch herrscht, welche Herausforderungen damit einhergehen und dass man eben nicht alle Spielerfrauen über einen Kamm scheren kann.
Erstmal hi von mir. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ja, ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Man kann eben, wie es so häufig ist, in ganz, ganz vielen Bereichen, auch beim Thema Spielerfrau, kann man eben nicht alle irgendwie in einen Topf packen oder über einen Kamm scheren. Das geht nicht, das wäre nicht fair, was du auch gerade richtig gesagt hast. Auch da war ich überrascht. Ich habe mich ehrlich gesagt im Vorfeld natürlich überhaupt gar nicht so viel mit der Rolle einer Spielerfrau auseinandergesetzt, aber es ist schon ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Also das ist nicht nur im Stadion dabei sein und dem Mann nach dem Spiel das Händchen halten und über den Kopf streicheln, sondern da steckt dann auch eine ganze Menge dahinter. Wie gesagt, das hätte ich tatsächlich so auch nicht erwartet und deswegen sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass du heute hier bist bei uns zu Gast, denn so können wir zumindest versuchen, mit dir zusammen ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen und dann auch mal zu gucken, wie zum Teil schädlich auch so die öffentliche Wahrnehmung einer Spielerfrau dann auch sein kann.
Fabi, was sagt das eben auch über so die generell unsere Gesellschaft aus und das Rollenbild einer Frau, ne?
Ja. Also es steckt wirklich eine ganze Menge dahinter. Und nochmal, wie immer, auch am Anfang einer jeden Folge eigentlich, es geht nicht darum zu sagen, was richtig, was falsch ist, was gut, was schlecht ist. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Wir wollen einfach nur die Seiten wechseln und ein bisschen das ganze Rollenbild etwas eingehender beleuchten. Deswegen freuen wir uns sehr nochmal, dass du heute das mit uns zusammen machen möchtest.
Ja, ich bin sehr gespannt, das von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten. Und freut mich, hier zu sein. Das ist eigentlich auch gleich an den Anfang gestellt ein bisschen absurd, dass ich mir irgendwann vor ein paar Jahren einen Partner ausgesucht habe. Und dann habe ich einen Titel gekriegt und dann hält sich Spielabbau und jetzt müssen wir über den reden. Also ist schon ein sehr interessantes Thema.
Du nennst es Titel und das ist ja irgendwie jetzt auch nicht zwingend ein Titel, den man, also weiß ich nicht. Ich kenne eine Vielzahl an Frauen, die ihn jetzt im ersten Moment nicht unbedingt unfassbar gerne angenommen haben. Also das ist meine persönliche Erfahrung damit. Weiß nicht, wie es bei dir war. Wir können da ja gleich insgesamt mal drauf gucken. Chronistenpflicht muss ich allerdings einhalten. Ich habe hier immer die große Aufgabe, die absolute Ehre, unsere Gäste zumindest einmal ganz kurz vorzustellen. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße an deinen Mann. Ich habe relativ häufig, ist mir im Vorfeld aufgefallen, relativ häufig gegen ihn gespielt. Mal mit einem guten, mal mit einem sehr schlechten Ende für mich. Das wollte ich auf jeden Fall kurz mal sagen, dass du den Markus bitte einmal von mir grüßt. Fangen wir nämlich damit an. Du bist eben die Frau eines Fußballspielers, nämlich Markus Schwabel, der Kapitän und Sportdirektor zeitgleich bei Unterhaching ist. Auch da liebe Grüße nach Unterhaching. Ihr habt eine gemeinsame Tochter, Ella. Persönliche Meinung, sehr, sehr schöner Name. Du hast mit Lena Oberdorf, mit der du auch befreundet bist, auch einen weiteren Fußball-Podcast, der heißt Popcorn und Panenka. Habe ich auch schon reingehört. Fand ich gut, muss ich sagen. Hat mich unterhalten.
Freut mich.
Du bist aktiv auf TikTok und Instagram. Heißt dort auch Lieblingsspielerfrau. Auch da gerne mal reingucken, weil ich, auch das ist jetzt alles subjektiv, aber ich finde, du machst das sehr authentisch, gewährst sehr authentische Einblicke, selbstironische Einblicke, auch aus deinem Alltag und versuchst eben so, und ich finde, das gelingt dir auch so ein bisschen mit den Klischees, über die wir gleich noch sprechen werden, rund ums Thema Spielerfrau so ein bisschen aufzuräumen. Aber was nicht unter den Tisch fallen darf, du bist Volljuristin. Also du hast dein Jurastudium abgeschlossen, hast was deutlich Sinnvolleres gelernt als ich. Ja, also schön, dass du da bist, Rena, wir freuen uns sehr.
Dankeschön.
Und wir wollen ja auch direkt mal einsteigen, natürlich auch mit deiner Geschichte, weil darum geht's ja auch heute, anhand deiner Geschichte, auch mit den Klischees, um den Rollenbildern mal aufzuräumen oder mal draufzuschauen. Deswegen nimm uns doch mal mit in dein Leben. Also uns wird ja schon die Geschichte mal interessieren, wie bist du überhaupt mit Markus zusammengekommen und war dir von Anfang an bewusst, dass er Fußball ist? Hattest du vorher schon überhaupt Kontakt zu Fußball? Hol uns mal ein bisschen ab.
Ich habe Markus jetzt vor mittlerweile 10 Jahren kennengelernt. Also wir hatten einen gemeinsamen Freundeskreis und er hat mir irgendwann auf Facebook geschrieben. Also das ist so ein Indiz dafür, dass,
ein paar Jahre
wir langsam,
her.
Genau, dass wir echt alt sind. Facebook sagt ja nicht mehr so viel was irgendwie. Und ich muss sagen, ich war damals diejenige, die ein bisschen Vorurteile hatte, weil ich mir dachte, ein Fußballer hat mir jetzt geschrieben. Ich weiß nicht, also ich hatte da ein bisschen Bedenken. Ich war da jetzt nicht super interessiert gleich von Anfang an. Ich glaube, ich habe es ihm auch echt ein bisschen schwer gemacht. Ich habe ein, zwei Mal nicht geantwortet. War jetzt nicht so super höflich. Irgendwann hat er mir total lange Texte geschrieben. Und dann wurde es richtig interessant im Gespräch. Und dann war ich auch verwundert. Also wie man sieht, ich bin auch echt von so einem Klischee ausgegangen. Es ist halt jemand, der kickt halt den ganzen Tag und interessiert sich sonst für nicht so viel. Okay, man muss entschuldigend dazu sagen, dass ich halt auch sehr jung war. Und genau, dann irgendwann haben wir uns halt getroffen. Er hat damals zum ersten Date einen Ausschnitt aus dem SZ-Magazin mitgebracht. Und er hat mir im Nachhinein erzählt, dass er eine Woche lang nur SZ gelesen hat, damit er irgendwie punkten kann. Es war auch ein absoluter Fake. Also ich bin ja jetzt 10 Jahre mit diesen Menschen zusammen und ich habe hier nie mehr eine SZ gesehen in diesem Haushalt. Also er hat mich dann voll, hat mich da voll reingelegt.
Klaus Abis beeindruckt.
Ja, aber ey, er hat sich Gedanken gemacht.
Ja, total. Das hat mir auch imponiert. Und ich hatte davor wenig mit Fußball zu tun, muss ich sagen. Also ich war so eine typische, ich schaue mal Nationalmannschaftsspiele an Person, habe vielleicht mal Champions League-Finale geguckt oder so. Und sonst hatte ich gar nichts damit zu tun. Witzigerweise habe ich das System Fußball auch nie hinterfragt. Das heißt, mir war gar nicht bewusst, dass es eine zweite und dritte Liga gibt. Also ich wusste irgendwie gar nicht, woher kommen diese Erstligamannschaften eigentlich. Habe mich einfach damit nicht befasst. Und als ich das erste Mal auch ins Stadion gekommen bin, da hat Markus zu mir gesagt, dass seine Mutter da ist und auf Höhe der Mittellinie sitzt. Ich soll nach ihr Ausschau halten und ich wusste auch gar nicht, was die Mittellinie ist. Und ich habe mich auch nicht getraut zu fragen. Jetzt bin ich in das Stadion rein und dann hat es sich halt ergeben. Dann dachte ich mir, okay, es muss halt diese fette Linie da in der Mitte des Feldes sein. Und dann habe ich es halt irgendwie rausgefunden. Aber ich war wirklich blank, was Fußball angeht. Und bin dann so ein bisschen da reingewachsen in dieses ganze Thema.
Ich stelle gerade sehr viele Parallelen zu meiner Frau fest, tatsächlich. Es ist relativ witzig, weil ich musste mir schon Mühe geben, dass die Bock hat, sich mit mir zu treffen. Da war auch so der Grundsatz da, ein Profisportler, ein Profifußballer muss jetzt nicht zwingend sein. Die war jetzt nicht vom ersten Tag an begeistert und ich musste da schon auch ordentlich Gas geben, dass sie sich irgendwann mal mit mir trifft. Und ich weiß noch, dass sie auch gesagt hat, ich habe es auch gemerkt, dass sie von Fußball an sich, auch vor allem von dem Geschäft Fußball, überhaupt gar keine Ahnung hat. Ich habe es eigentlich als sehr angenehm und erfrischend empfunden. Wie war das für dich in dem Moment? Würdest du auch sagen, jetzt gar nicht auf ihn bezogen, sondern einfach für dich, dass du da vom ersten Moment an sehr unvoreingenommen in diese ganze, ich nenne es jetzt einfach mal Welt, in diese Spielerfrauenwelt eintauchen konntest?
Würde ich jetzt nicht sagen. Zum einen, ich finde es total interessant, was du für ein Feedback gibst, weil das zeigt halt auch, dass Fußballer eben nicht mit einem Fingerschnips irgendwie alle Frauen haben und dass alle Frauen irgendwie den mit daherjagen, weil das kriege ich nämlich oft als Feedback irgendwie auf Social Media so ein bisschen zurück.
Klischees gibt es ja auf beiden Seiten, ja.
Genau, definitiv. Dass die Vorstellung irgendwie ist, man hätte sich das explizit ausgesucht und wäre genau darauf ausgewiesen, irgendwie mit einem Fußballer in einer Beziehung zu landen. Deswegen fand ich das sehr spannend, dass du das auch gesagt hast, dass nicht jede Frau da sofort so begeistert ist. Also ich war nicht unvoreingenommen. Also ich bin da so ein bisschen reingeraten und ich habe das am Anfang auch gar nicht so verstanden. Also erst, ich habe mich selbst auch nicht als Spielerfrau verstanden, irgendwie gleich von Anfang an und war erstmal ein bisschen überrascht, dass Menschen mich so betitelt haben. Und als es dann aber die ersten Male so passiert ist, hatte ich natürlich die gleichen Vorurteile gegenüber anderen Spielerfrauen, die jeder hat. Also das war halt sofort so, oh Mann, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und ich habe damals auch versucht, mich ganz aktiv abzugrenzen. Also ich habe schon versucht, innerhalb der ersten 3-4 Sätze zu droppen, dass ich Jura studiere oder so. Also es war mir ganz wichtig, dass ich irgendwie zeige, okay, ich habe einen akademischen Hintergrund. Das ist etwas, was ich heute nicht machen würde, weil sich meine Vorurteile, was das angeht, auch aufgelöst haben mittlerweile.
Ich finde mal ganz interessant, aber du bist dann ja in diese Welt gekommen, bist dann auch mit anderen Spielerfrauen in Kontakt gekommen. Und du wirst ja wahrscheinlich ganz verschiedene Typen auch kennengelernt haben. Aber gibt es denn eben auch diese Spielerfrauen, die das Klischee total bestätigen, was wir auch im Intro schon gehört haben, Designerhandtasche, Sonnenbrille im Stadion, Instagram-Story, Dubai, was auch immer. Also dieses totale Klischee. Gibt es das denn trotzdem? Würdest du das bestätigen, dass es das gibt?
Das ist auch eine interessante Frage, auf die man nicht so mit Ja oder Nein antworten kann. Was ich sagen kann, ist, jede Spielerfrau, die ich kennenlerne, möchte irgendwie zeigen, sie ist nicht so eine Spielerfrau. Das merkt man irgendwie sofort. Das passiert entweder dadurch, dass sie das Frauen anfangen, dann andere Frauen abzuwerten. Das ist etwas, was ich ganz schlimm finde. Oder versuchen, sich selbst zumindest aufzuwerten, so wie ich es auch damals gemacht habe, dass ich irgendwie versuche, schnell zu zeigen, hey, ich habe einen akademischen Hintergrund. Ich habe das Gefühl, dass es keine Spielerfrau gibt, die sagt, ja, das stimmt, das bin ich und das finde ich irgendwie geil. Ich habe noch keine persönlich kennengelernt. Natürlich könnte man sagen, dass es einige gibt, die Klischees bedienen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, es gibt auch einige Klischees, die auch ich bediene. Also auch ich habe Markentaschen, auch ich habe eine ganze Sammlung oben an Markentaschen. Also das ist so. Ich versuche das auch nicht zu beschönigen. Ich versuche auch das zu zeigen und halt eben zu zeigen, ich habe halt ein ganz normales, facettenreiches Leben, das jetzt auch nichts damit zu tun hat, dass mein Partner jetzt unbedingt Fußballer ist. Also ich hätte diese Markentasche jetzt auch, wenn mein Partner einen anderen Job hätte. Das hat halt auch alles irgendwie nichts damit zu tun. Es gibt sie mit Sicherheit, die eine Klischeespielerfrau.
Ja, das kann ich bestätigen. Die gibt's. Ich finde es super sympathisch. Es ist ja überhaupt kein Problem, zuzugeben, und das machst du ja gerade, dass man auch gewisse Klischees erfüllt. Es gibt mit Sicherheit auch genug Klischees, die ich irgendwo erfüllt habe während meiner aktiven Zeit oder die genug Spieler, Spielerinnen auch gerade momentan erfüllen. Also, keine Ahnung, jeder Bundesligaspieler fährt wahrscheinlich gerade eine dicke Karre. Das ist auch ein Klischee und das machen auch alle. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Nochmal, wir wollen ja hier überhaupt nicht werten, sondern wir wollen Dinge aufzeigen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich tatsächlich sagen, ich habe ja nun Liga 1 bis 3 durchlaufen dürfen mit meinem Verein. Da gibt es schon Unterschiede. Also in der Zeit, in der wir Bundesliga gespielt haben, es war keine lange Zeit, aber da habe ich vermehrt Frauen bei uns gesehen, die diese Klischees ganz bewusst auch erfüllt haben und bei denen auch klar war, die wollen diese Klischees erfüllen und denen ist das auch nicht so wichtig, ob sie was anderes machen oder nicht. Auch das vollkommen ohne Wertung. Ich wollte nur kurz sagen, dass es die, vor allem zu Bundesliga-Zeiten, das ist meine persönliche Erfahrung, dass es die dort gab in Bielefeld.
Sicherlich gibt es so Spielerfrauen eben, aber eben auch andere. Aber ich finde es trotzdem total spannend. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir nochmal drauf gucken, beziehungsweise lass mal unsere liebe Becks drauf gucken, die übrigens gerade für Deutschland bei der Europameisterschaft ist. Schöne Grüße in die Schweiz an dieser Stelle. Die uns mal aus psychologischer Sicht etwas einordnet, wie durch Stereotype überhaupt Klischees entstehen können in unseren Köpfen, wie Gehirne funktionieren.
Stereotype sind mentale Vereinfachungen, die unserem Gehirn helfen, soziale Informationen schnell zu verarbeiten. Sie entstehen durch automatisierte Kategorisierung. Statt jedes Individuum einzeln zu betrachten, ordnen wir Menschen oft unbewusst und sozusagen ganz automatisch bestimmten Gruppen zu. Grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht. Das Gehirn vereinfacht so komplexe Informationen und erleichtert die Informationsaufnahme und Verarbeitung. Aber die Zuschreibungen basieren oft auf Medienbildern, gesellschaftlichen Erzählungen und Alltagsbeobachtungen. Je häufiger ein Stereotyp auftaucht, desto leichter ist es im Kopf abrufbar und desto schneller greifen wir darauf zurück. Wenn solche vereinfachten Bilder dann immer wieder wiederholt und unhinterfragt übernommen werden, verfestigen sie sich zu Klischees. Das sind häufig übertriebene und wertende Vorstellungen, die wenig mit der Realität einzelner Menschen zu tun haben. Ein Beispiel dafür ist das Bild der Spielerfrau. Die schöne Frau an der Seite eines Fußballprofis, perfekt gestylt, im Designer-Outfit, mit teurer Handtasche und scheinbar viel Freizeit. Dieses Bild begegnet uns ständig, auf Instagram, in Boulevardblättern oder als Randfigur in Sportdokus. Es entsteht ein Stereotyp, das sich durch ständige Wiederholungen in Medien und Öffentlichkeit zu einem festgefahrenen Klischee verfestigt hat. Spielerfrauen sind oberflächlich, leben vom Geld ihres Partners und interessieren sich vor allem für Luxus. Bereits ein einziges Wort, zum Beispiel Spielerfrau, kann ausreichen, um das abgespeicherte Bild unbewusst zu aktivieren. Problematisch wird es dann, wenn diese kognitiven Abkürzungen zur einzigen Brille werden, durch die wir andere sehen. Dann entsteht ein wenig differenziertes Menschenbild, das Einzelpersonen, also etwa Spielerfrauen, auf eine bestimmte Rolle oder ein äußerliches Merkmal reduziert und dabei individuelle Lebensgeschichten, Interessen und Stärken unsichtbar macht.
Kurz mal wirken lassen. Ich finde es super spannend, weil also im Grunde sagt es einfach nur so, wir hören den Begriff Spielerfrau und unser Verstand, unser Gehirn erzeugt uns ein Bild von so einer in Anführungszeichen typischen Spielerfrau. So, ich kenne jetzt ein paar Spielerfrauen. Heute kenne ich eine mehr, habe eine mehr kennengelernt. Lerne ich die gerade kennen? Ich stelle mal kurz eine Rechnung einfach auf. In den ersten drei Ligen in Deutschland gibt es 800 aktive Spieler. Ich glaube nicht, dass die Hälfte dieser 800 Spieler Single sind. Aber um es einfacher zu machen, können wir auch sagen, die Hälfte ist Single. Dann haben wir noch, das kriege selbst ich mit meinem Straßenabitur hin, haben wir noch 400 Partnerinnen dieser Spieler. Frau, Freundin, vollkommen dahingestellt. Partnerin an der Seite eines Fußballspielers. Was würdest du sagen, Rena? Einfach erster Impuls, wie viele von diesen 400 Spielerfrauen erfüllen tatsächlich dieses Klischee, über das wir bis jetzt gesprochen haben?
Ja, da muss man ja auch wieder differenzieren, also nach außen das Klischee.
Einfach nur das Klischee, was ein Großteil der Menschen draußen wahrscheinlich gerade vor Augen hat. Dieses Bild einer Spielerfrau, wie es die große Zeitung mit 4 Buchstaben betiteln würde.
Ich hätte vielleicht gesagt, so jede 5.
Und
vom Impuls.
Ja. Eine von 5, ja. Und was ist mit den anderen 4?
Aber genau an dieser Stelle ist ja das, glaube ich, wie Klischees sich verfestigen. Wir haben es gehört, wenn gerade so Medien genau natürlich diese, diejenigen zeigen, die vielleicht in so unserem Gesellschaft dieses Klischee erfüllen und dann vielleicht auch diejenigen sind, die die Aufmerksamkeit von Presse, von Medien bekommen, dann ist es ja genau so, dass sich dieses Klischee dann verfestigt. Und wenn ihr Trainer sagt, eigentlich gibt's aber auf jede dieses Klischee nach, wie du sagst, nach außen zumindest, erfüllt, 4, die eigentlich einen ganz anderen Weg gehen, dann ist es doch schon erstaunlich, dass wir genau den Fokus auf diese Spielerfrauen legen. Ja.
Ich habe mir da auch ganz viele Gedanken gemacht. Woher kommt dieses Bild eigentlich? Und ich sehe das Problem auch in den Medien und jetzt in den sozialen Medien. Es gibt eine Handvoll sehr präsenter Spielerfrauen und die erfüllen eben das Klischee. Mhm. Wobei ich finde, dass es schon sehr wichtig ist, immer wieder zu betonen nach außen. Also wir wissen halt auch nicht, wie die Realität dieser Menschen aussieht, wie sie nach innen sind. Social Media ist in dem Sinne auch ein bisschen gefährlich. Das stelle ich auch immer fest, dass Menschen mir schreiben und auch immer das Gefühl haben, dass sie durch das, was ich auf Social Media nach außen gebe, ein komplettes Bild über mein Leben haben. Mhm. Und für mich ist es ganz selbstverständlich, dass es eben kein komplettes Bild ist. Natürlich gibt es ganz viele Dinge, die ich nicht zeige und bewusst nicht zeige und nur einen kleinen Ausschnitt bewusst teilen möchte. Mhm. Und das finde ich schon immer wichtig zu sagen. Es gibt diese Frauen, die sich der Klischees bedienen, vielleicht auch viel Geld damit verdienen, diese Aufmerksamkeit bekommen. Aber wissen wir wirklich, wie die sind? Also wissen wir wirklich, was die sonst so machen? Ich meine, vielleicht kauft sich eine 5.000 Euro Chanel-Tasche und spendet aber 2.000 Euro am selben Tag. Das wissen wir ja nicht. Mhm. Also das finde ich halt dann auch immer schwierig, auch da wieder alle über einen Kamm zu scheren.
Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen.
Ja.
Vielleicht sitzen wir auch zu Hause, uns interessiert genau das gar nicht. Vielleicht suchen wir uns genau das raus und unser Gehirn will genau das haben, was es irgendwo abgespeichert hat. Und wir suchen quasi gezielt nach den Momenten, in denen Mensch XY dieses Klischee für uns wieder erfüllt.
Was mich interessieren würde, Rena, bei dir, Fabi hat es ja eben schon angesprochen, du gehst auf deinem Social-Media-Account, Lieblingsspielerfrau, ja eigentlich sehr humoristisch mit dem ganzen Thema um und brichst ja ganz bewusst mit diesen Klischees und räumst auch damit auf. Ist es dann, wie du es auch am Anfang gesagt hast, weil dich das auch stört, dass du mit diesen Vorurteilen und Klischees direkt so konfrontiert wurdest, als du eigentlich in diese Fußballwelt gekommen bist? Also es ist eine ganz bewusste Entscheidung dann von dir?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Social Media, da war ich noch nicht auf dieses Thema festgefahren, sondern ich habe einfach verschiedene Themen behandelt, immer humoristisch. Und oft sind dann Kommentare gefallen, weil das dann irgendwer hat dann irgendwie die Verbindung hergestellt, dass ich Spielerfrau bin und das dann auch kommentiert und oft auch als Beleidigung kommentiert. Also praktisch das, also einfach geschrieben, ja, du bist eine Spielerfrau so. Also die Abwertung mit drin einfach, als würde man als Ersatz, als Synonym für ein Schimpfwort. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, auf das Fußballthema aufzugreifen. Auch da habe ich mit Klischees gespielt, mit Klischees über Fußballer aber. Habe aber versucht, jetzt keine respektlosen Klischees aufzugreifen. Also nicht der dumme Fußballer, der 10 Affären hat und sein ganzes Geld raushaut. Also das habe ich versucht nicht darzustellen, sondern ich habe immer den fußballbesessenen Fußballer versucht darzustellen. Also ein Porträt zu zeichnen, das eigentlich auch sympathisch rüberkommt. Der Fußballer, der halt von morgens bis abends an Fußball denkt. Das habe ich oft thematisiert und das kam ganz gut an, aber auch da wurde ich oft als Spielerfrau dann irgendwie, ja, habe da halt auch sehr viele negative Kommentare bekommen. Und dann kam auch erst dieser Name Lieblingsspielerfrau. Das war so ein bisschen so eine Trotzreaktion. Ich dachte, mit den Menschen, die das verstehen, die mich lustig finden, die meinen Content gut finden, die werden das total feiern. Und die Menschen, die das scheiße finden, die provoziere ich so richtig. Und das fand ich irgendwie geil. Mhm. Und dann habe ich das halt gemacht und mich so genannt. Und dementsprechend war auch die Resonanz teilweise. Und mittlerweile mache ich ja gar nicht mehr so viel so Spielerfrauen-Content. Also mittlerweile mache ich auch viel, was einfach so in die sportjournalistische Richtung geht und total losgelöst ist von dem. Und der Name ist immer noch da. Und ich habe die Beiträge auch immer noch da. Und ich lasse es mir auch immer noch offen, über dieses Spielerfrauen-Ding zu berichten. Ja, aber ich habe schon eben diesen Gedanken gehabt, es einfach so ein bisschen ungeschönt darzustellen. Es gibt eine Szene, das ist eigentlich so meine Lieblingsszene in allen Videos, die ich gezeigt habe. Da habe ich auch eine sehr teure Tasche um und bin gerade auf dem Sprung nach draußen gewesen. Und dann hat sich mein Hund übergeben auf den Teppich. Und dann bin ich so auf den Knien und schrubb halt so das Erbrochene weg mit der teuren Tasche halt um mich herum. Und das fand ich ist eigentlich halt so ein perfektes, normales Bild gewesen. So, natürlich bin ich wahnsinnig privilegiert. Und ich habe die Möglichkeit, mir also ein paar Probleme zu lösen, die man durch Geld lösen kann und mir irgendwas Schönes zu kaufen. Auf der anderen Seite hat man aber auch den normalen Alltag, weil ich jetzt keine Haushaltshilfe habe, die um die Ecke kommt und das Erbrochene von meinem Mund aufwischt. Und so geht es ja den meisten. Also auch in der ersten Liga ist das so. Ich weiß jetzt nicht, ob du mir da zustimmst, aber jetzt außer Cristiano Ronaldo haben jetzt auch nicht alle 5 Haushälterinnen im Haus, die jetzt wirklich alles erledigen.
Die wenigsten, also
so, ja. Ja, so wie ich das mitkriege, wird trotzdem halt auch meine Spülmaschine ausgeräumt und so und die Windeln werden gewechselt und also klar, man hat ein Problem weniger, eindeutig, durch das Geld, das muss man schon auch immer betonen und da auch sehr dankbar sein, aber es ist halt auch schon trotzdem sehr viel Normalität und das habe ich versucht darzustellen, also dieses Ungeschönte. Ich wollte mich jetzt nicht so darstellen, wie als wäre ich jemand, der würde sich eben niemals eine Markentasche kaufen, das ist nicht so, aber ich gehe halt dann auch auf die Knie und wisch halt Konze weg. Das ist halt so, ich wollte es halt einfach so real wie möglich zeigen.
Klar, wenn wir über die Top-Ligen sprechen, über die Top-Verdiener, ich glaube, da machen die Frauen nicht mehr so viel selbst, ist ja auch vollkommen okay.
Glaube ich auch.
Ja, ist auch überhaupt nicht schlimm, weil letztendlich hat dann auch jemand so gute Arbeit geleistet, dass er so viel Geld verdient, dass er sich das leisten kann. Vollkommen okay. Ich stell jetzt einfach mal spontan eine These auf. Ich habe das mit Turit vorher auch nicht besprochen. Das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Glaubst du, ich bin jetzt gerade wirklich durch das, was du erzählt hast, gerade durch diese Szene, die du gerade geschildert hast. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen, Spielerfrauen, genau diesen Spagat versuchen zu schaffen, nämlich auf der einen Seite im Haushalt, die Kinder erziehen sich nicht von alleine, der Dreck räumt sich nicht von alleine weg, die Teller fliegen nicht von alleine in Geschirrspüler. Kann ich ein Lied von singen? Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe immer vorher gedacht, als ich ganz viel unterwegs war, das passiert von alleine zu Hause alles. Nee, das muss man schon selber machen. Das macht tatsächlich dann nicht alles irgendein kleiner Zwerg, sondern das macht die Frau, die dann auch zu Hause ist, mit den Kindern oder dem Kind oder wie auch immer, dem Hund. Es spielt überhaupt keine Rolle. Glaubst du, und das ist meine These, dass vielleicht die ein oder andere Frau genau diesen Spagat auch haben will, dass sie auf der einen Seite, weil sie zu Hause weiß, ey, ich bin zu Hause, ich mache das mit den Kindern, ich sorge für Ordnung, ich unterstütze meinen Mann, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Und auf der anderen Seite sind sie im Stadion und wollen genau dieses Bild von sich vielleicht auch ein bisschen provokant erzeugen, weil natürlich, wir sind alles Menschen, wir bekommen alle gerne Bestätigung und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Frau, wenn sie danach dann in irgendeiner Presse steht und sagt, ey, hier, Frau von Spieler XY, durchtrainiert, gebräunt, wunderschön. Das bestätigt uns als Menschen natürlich, wenn man sowas dann über sich in der Presse liest. Also eine positive Boulevardpresse in dem Sinne, dass sie eine tolle Partnerin an der Seite eines Spielers ist. Glaubst du, dass die Frauen das bewusst dann auch machen, quasi in zwei Welten unterwegs zu sein?
Ich glaube durchaus. Ich glaube aber auch, dass es da einen ganz wichtigen Punkt gibt, nämlich der Druck von außen einfach. Also das hatten wir auch im Intro. Es wird ja auch erwartet von dir, dass du gut aussiehst. Es gibt ja diese Vorstellung, Fußballer können irgendwie ganz viele Frauen haben oder können alle Frauen haben. Und jetzt hat er dich erwählt, so gnädig war er. Und außerdem sind die ja auch selber durchtrainiert und sehen halt dann meistens auch dadurch schon mal gut aus und so. Und ich glaube, da ist halt einfach die Vorstellung, dann die Frau an der Seite, die muss halt auch so aussehen. Ich habe da auch mal vor vielen, vielen Jahren, da war ich auf Ibiza, auch wieder ein Klischee in so einem Beachclub und neben mir auf der Liga lag ein Premier League-Spieler, der vor ein paar Tagen noch irgendwie, glaube ich, Champions League-Finale gespielt hat oder so. Und seine Frau war mit ihm da mit einem ganz kleinen Kind, also ein paar Monate oder so. Und die hatte einen Badeanzug an und hatte halt noch so ein bisschen Bauch und so. Also ganz normal, wie es halt so ist, nachdem man ein Kind bekommen hat. Und die Kommentare von allen meinen Begleitpersonen war schon so, die hätte sich jetzt schon ein bisschen mehr Mühe geben können. So am Strand mit ihrem Aussehen.
Ja.
Ich war damals auch sehr jung und im ersten Moment dachte ich mir auch so, ja, also er sah halt echt auch top aus, so top durchtrainierter Körper am Strand und keine Ahnung was. Und seine Frau war halt nicht ganz so fit in dem Moment. Ich habe das schon auch wahrgenommen, aber ich fand es auch wahnsinnig unfair. Also, und ich glaube, das ist halt einfach das, was die Frauen dann so mitbekommen in dem Umkreis. Damals hatte ich noch kein Kind. Als ich dann ein Kind hatte, war das natürlich in mir drin. Jetzt war ich aber weit genug und reflektiert genug, dass mich das nicht gestört hat. Und man muss ja auch zugeben, ich habe ja dadurch, dass mein Mann in der dritten Liga gespielt hat, jetzt nicht so viel mediale Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn er jetzt auch ein Champions-League-Spieler gewesen wäre oder sowas. Dann wäre das natürlich nochmal krasser alles gewesen. Ich habe mich jetzt nicht so unter Druck gesetzt gefühlt, also selbst nicht unter Druck gesetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen Frauen so geht.
Wenn du jetzt ganz ehrlich bist, hat dir das und macht dir das keinen Druck, dieses vielleicht auch ins Stadion zu gehen? Es wird schon auf einen geschaut, vielleicht die anderen Spielerfrauen schauen natürlich auch auf dich. Es ist ja in gewisser Weise vielleicht auch Konkurrenzdenken da. Macht dir das Druck?
Das nicht. Was mir früher tatsächlich sehr viel Druck gemacht hat, war, dass mein Mann so sportlich und so fit ist, also im Urlaub oder so. Das hat mich schon Druck gemacht, dass ich da irgendwie mithalten muss körperlich. Was natürlich Irrsinn ist, weil ich halt keine Leistungssportlerin bin und weil ich ja jetzt auch nicht zu meinem Mann gesagt habe, du musst jetzt akademisch auch auf dem Niveau sein wie ich. Mach mal was, studiere jetzt auch mal Jura, das habe ich ja auch nicht gesagt. Also was sowas angeht, klar, ist schon auch Druck gewesen. Aber so einen Stadiondruck habe ich nicht verspürt.
Du hast es vorhin erwähnt, du hast gesagt, du hast dich auch ganz bewusst dann teilweise auch von diesen Klischees abgewendet oder ganz bewusst auch dagegen gearbeitet, gerade zum Anfang, als du in dieses Business quasi reingekommen bist, weil du das Gefühl hattest, ich muss direkt hier den Leuten sagen, ich studiere Jura, das trifft alles für mich überhaupt nicht zu. Und da haben wir auch was ganz Interessantes in der Wissenschaft zugefunden, zum Begriff Stereotype Threat. Und da wollen wir nochmal von Bex hören, was das denn genau bedeutet.
Stereotype Threat, auf Deutsch etwa Bedrohung durch Stereotype, beschreibt im psychologischen Druck ein negatives gesellschaftliches Stereotyp über die eigene soziale Gruppe nicht bestätigen zu wollen. Allein die Angst, in ein bestimmtes Bild zu passen, kann dazu führen, dass Menschen sich gehemmt fühlen, unter ihren Möglichkeiten bleiben oder sich übermäßig anstrengen. Das führt dann wiederum häufig zu geringerem Selbstvertrauen, Rückzug oder Motivationsverlust. Dabei geht es nicht um fehlende Kompetenz, sondern um die Belastung durch innere Anspannung, Selbstzweifel und die Sorge vor Bewertung. Auch Frauen an der Seite von Fußballprofis können diesem Effekt ausgesetzt sein, wenn sie das Gefühl haben, ständig gegen das Bild der oberflächlichen, abhängigen Spielerfrau ankämpfen zu müssen. Sie zensieren sich selbst, wählen bewusst ihr Auftreten, ihre Worte oder ihren beruflichen Weg. Nicht immer aus freien Stücken, sondern um sich von einem Klischee zu distanzieren. Stereotype Threat wirkt also nicht nur still im Hintergrund, sondern kann konkrete Auswirkungen auf Verhalten, Entscheidungen und Selbstbild haben.
Ich habe das zu 100% gefühlt, wirklich. Es kann auch sein, dass das noch immer teilweise in mir drin ist. Aber dagegen habe ich eben auch wieder gearbeitet. Also ich hatte das am Anfang ja ganz intensiv, dass ich mich davon abgrenzen wollte, ganz schnell deutlich machen wollte, hey, ich habe mehr auf dem Kasten, auch immer sehr schnell von einem oberflächlichen Gespräch in ein tieferes Gespräch einsteigen wollte, damit die Menschen verstehen, dass ich das Klischee nicht bediene. Und ich habe auch sehr viel Reaktionen bekommen, sehr viel positive Reaktionen. Es hat sich dann auch sehr belohnend angefühlt, wenn jemand gesagt hat, ah ja, du bist ja nicht die typische Spielerfrau. Oder wenn ich gesagt habe, ich habe Jura studiert und dann so, wow, echt? Also sowas kam. Mittlerweile regt mich das ja total auf, wenn sowas kommt. Also jetzt mittlerweile sehe ich das überhaupt nicht irgendwie als Kompliment. Gerade deswegen habe ich ja auch mich dann Lieblingsspielerfrau genannt. Also ich habe mich dadurch befreit von diesem Druck, indem ich das angenommen habe und gesagt habe, ja okay, es ist so, ich bin eine Spielerfrau, wenn ihr so wollt. Es gibt auch bestimmte Dinge, die vielleicht genau in euer Bild passen und einige halt ganz und gar nicht in euer Bild passen. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen sich dann selbst erleichtern wollen, indem sie sich zwanghaft doch noch irgendwie in dieses Bild reinpressen. Und das tut mir jetzt aber halt auch dann nicht mehr so weh, dadurch, dass ich es mir selbst angeeignet habe auch und diesen Begriff einfach direkt in mein Profil draufgeschrieben habe, kannst du auch einfach nicht so drauf gehen. Das hat aber keine Macht mehr. Also jetzt zu schreiben, du bist eine Spielerfrau, das kann mich aber nicht mehr verletzen, weil ich habe selber hingeschrieben.
Ja, steht hier.
Genau.
Hier steht's, ja.
Also das war genau der Grund.
Wie sehr hat dich das aufgeregt oder regt dich das auch heute noch auf, wenn du den Satz gehört hast, warum arbeitest du eigentlich noch? Also warum machst du überhaupt noch selber was? Dein Mann verdient doch genug Geld. Sag ehrlich, wie sehr fuckt dich das ab? Ich würde. Gut, ich nehme dir die Antwort nicht weg.
Ja, also das Witzige ist ja, dass manche, also die wenigsten eine richtige Vorstellung von den Gehältern in der dritten und auch zweiten Liga haben. Manche sind ja der Meinung, man verdient irgendwie nichts oder total wenig und andere haben ganz utopische Zahlen im Kopf. Also das muss man auch sagen, da ist eine totale Unsicherheit da. Mich ärgert das extrem. Aber es gibt noch was, was mich viel, viel mehr ärgert. Und zwar, wenn jemand von sich aus davon ausgeht, dass alles, was ich habe, was mehr Geld kostet, von meinem Mann gekauft wurde.
Ja.
Das ist ganz krass.
Ja.
Also das Auto, das ich fahre, das habe halt ich gekauft. Und das würde nie jemand, also es würde jeder davon ausgehen von Anfang an, dass das sein Auto ist. Und das ist auch bei allen Taschen so. Und manchmal mache ich sogar Witze darüber. Also wirklich, aber die keiner versteht leider. Vielleicht versteht das jetzt jemand, wenn hier jemand zuhört. Manchmal sage ich auch, wenn es irgendwie so einen Joke gibt, dass mein Mann die Tasche gekauft hat oder so, dann sage ich auch ganz bewusst so, nee, das war mein Papa. Also und dann lachen die und verstehen eigentlich gar nicht, was ich damit sagen möchte, weil es kommt wirklich keiner auf die Idee, dass ich mir das vielleicht auch selbst leisten kann.
Das ist krass, oder? Also ja. Kleiner Insider, Redaktionssitzung letzte Woche war bei mir zu Hause im Garten, danach
bei 35 Grad.
Bei 35 Grad, danach ist Turit bei uns noch in den Pool reingesprungen und auch jedes Mal, wenn das Gespräch darauf kommt, dass wir einen Pool im Garten zu Hause haben, gehen alle, 100% gehen davon aus, dass ich da einen Pool hingebaut habe. Nee, habe ich nicht. Das war der Wunsch meiner Frau und den hat meine Frau von dem Geld, was sie sich erarbeitet hat und zusammengespart hat, den hat sie bezahlt. So, und da würde ja auch niemand von ausgehen, dass jetzt der Fußballrentner, der jetzt zu Hause sitzt und mit seinen Jungs und seiner Frau im Garten spielt, ist doch klar, dass der da für seine Familie einen Pool hingebaut hat. Nee, es ist einfach nicht so.
Und ich kann nochmal sagen, es ist ein ganz hervorragender Pool. Also
so,
schöne
absolute
Grüße nochmal an deine
Frau. Bombenentscheidung meiner Frau gewesen.
Ja. Ja.
Obwohl sie nur eine Spielerfrau war.
Ja. Also ich finde aber, es ist ein total wichtiges Thema. Also das bringt uns ja eigentlich so in ein nächstes Thema rein, nämlich Identität. Also ich glaube, es ist total schwierig, ja, als Spielerfrau, wenn du wirklich häufig im Schatten deines Mannes stehst, eine eigene Identität zu entwickeln, weil deine Identität kommt nicht mit dem Gehaltszettel. Und da ist es auch egal, ob dein Mann in der ersten Liga spielt, in der dritten Liga spielt, ihr finanziell ausgesorgt habt oder vielleicht auch noch nicht. Aber es ist so, das ist das Problem. Du bist ja ein eigener Mensch, du möchtest selber in deinem Leben was erreichen. Du brauchst ja auch irgendwas, woran du dich festhalten kannst. Und immer nur das Anhängsel von zu sein, das macht ja auch keinen Menschen glücklich.
Ja, und wenn du einen Job auch, du hast ja viel investiert, du bist Juristin. Du hast ja unfassbar viel da rein investiert, um überhaupt Juristin zu werden. Du machst ja diesen Job dann auch nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, sondern im Zweifel soll es ja auch Menschen geben, die ihren Job gerne machen. Also du machst das dann ja nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, sondern weil es dich erfüllt. Hast du da auch das Gefühl, dass es für manche einfach gar nicht, dass es gar keine Vorstellung für die Leute ist, dass du tatsächlich deinen Job machst, weil du den gerne machst?
Ja, wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, wenn es abwertende Kommentare gibt und so, dass die Menschen versuchen, es so hinzudrehen oder so hinzuwenden, dass sie es irgendwie für sich akzeptieren können. Dass sie dann entweder sagen, ich muss ja arbeiten gehen, weil er verdient nicht genug oder so. Oder dass, was ich ganz oft kriege von dem Satz, das ist ganz krass. Ich kriege ganz oft den Satz geschrieben, ach schade, für einen Bayern-Spieler hat es bei dir nicht gereicht. Das kriege ich ganz oft. Und ich hoffe echt, dass irgendeiner meiner Hater mal zuhört, weil ich glaube, die fühlen sich jetzt so krass intelligent und mega kreativ, wenn sie mir das schreiben. Aber ihr seid wirklich einer von vielen, die irgendwie zu dieser These kommen. Und das ist halt auch sowas, ich glaube, dass es schon sehr viel Unzufriedenheit und Neid gibt durch Social Media. Auch das habe ich versucht zu bekämpfen. Ich wollte den Leuten bewusst nicht nur Markentaschen und nur Urlaube und sowas zeigen, einfach damit man sich auch ein bisschen besser fühlt, weil es halt einfach eine sehr problemreiche Zeit ist, sehr viele Menschen mit finanziellen Problemen gibt und so weiter. Ich habe das Gefühl, manche kommen aber irgendwie nicht drüber hinweg und versuchen, dich dann so abzuwerten, dass sie ein bisschen mehr okay sind mit ihren eigenen Problemen.
Mhm.
Da kommt halt dann genau sowas.
Es ist ja so, dass die meisten oder dass viele Spielerfrauen auch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Also entweder, ich denke mal so, du bist jemand, der seinen eigenen Weg geht, vielleicht was studiert, wie du jetzt die eigene Karriere auch einschlägt, muss ich dafür rechtfertigen? Oder man sagt halt, es gibt ja durchaus auch den Weg als Spielerfrau zu sagen, es ist für mich völlig fein, dass mein Mann das Geld verdient. Ich kümmere mich um alles im Background und lebe dieses Leben auch als Spielerfrau. Und das ist ja auch alles okay, aber trotzdem begegnest du ja auch immer wieder Vorurteilen und in jede Richtung, die du gehst. Du musst dich immer rechtfertigen. Und ich habe einmal von einer Spielerfrau, beziehungsweise von zweien, haben wir mal Zitate rausgesucht, die auch gesagt haben, was das denn mit ihnen macht, wenn Menschen von außen Dinge an sie rantragen. Wir haben einmal Ivana Schildenfeld, hat einen Weg gefunden, mit diesen Vorurteilen umzugehen. Sie war 23 Jahre alt und mit dem kroatischen Fußballspieler Gordon Schildenfeld vom damaligen Zweitligisten Eintracht Frankfurt verheiratet und hat kürzlich das zweite Kind bekommen. Und sie ist davon überzeugt, dass beide Partner in der Ehe gleichberechtigt sein sollten. Und sie sagt aber dann, hat öffentlich gesagt, im Fußball ist das nicht so. Da bist du einfach jemandes Frau. Du hast nicht einmal einen Namen. Sie kennen dich nach dem Namen deines Mannes. Du fährst sein Auto und die Kleider, die du trägst, hat er von seinem Geld gekauft. Du hast einen minderwertigen Charakter, vielleicht sogar gar keinen. Also sie hat so dieses totale Problem, dass sie im Schatten ihres Mannes steht. Und dann haben wir mal Sarah Brandner, die Ex-Frau von Bastian Schweinsteiger, die gesagt hat, mir wurde unterstellt, ich hätte mich über Basti bekannt gemacht, dabei war ich längst Model, bevor wir ein Paar wurden. Also egal, in welche Richtung es geht, den Spielerfrauen wird viel unterstellt und viele Dinge zugeschrieben, die vielleicht gar nicht stimmen. Und egal, für welchen Weg man sich entscheidet, hat man das Gefühl, man ist immer in dieser Rechtfertigungsposition als Spielerfrau ein Stück weit.
Ja, total. Ich hatte dieses Rechtfertigungsproblem auch. Und dann habe ich aber auch irgendwann erkannt, dass ich durch dieses mich selbst rechtfertigen und abheben halt irgendwie gleichzeitig auch andere Frauen abwerte. Und genau das wollte ich irgendwie dann gar nicht. Ich will halt trotzdem, dass jede Frau auch für ihre Entscheidung respektiert wird. Also eben auch die Frau, die halt sagt, ja okay, also ich liebe halt das Leben, ich habe halt jetzt Glück gehabt und einen Partner kennengelernt, der viel Geld hat und jetzt genieße ich das halt auf diese Art und Weise und mache halt die Dinge, die er von mir möchte, was auch immer das halt dann ist. Also deswegen ist dieses Rechtfertigen wahnsinnig problematisch irgendwie. Also jedes Mal, wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin nicht so, ich habe studiert und ich habe das oder das oder das, dann ist ja jede Frau, die das nicht gemacht hat, sozusagen schlechter als ich. Hm. Und das müssen wir irgendwie vermeiden. Und das versuche ich ja irgendwie zu machen, dass ich halt dann sage, ich mache auch diese Dinge, die ihr nicht gut findet. Ja. Ich habe auch unnötig Geld in irgendwas reingehauen oder ich war auch schon mal in Dubai. Aber ich mache halt auch noch nebenher andere Dinge. Und so facettenreich sind dann auch die meisten Frauen, denke ich. Und so muss man das halt auch einfach nehmen, so wie es halt ist. Und dieser Hass, der da einem entgegenschwappt, ist halt einfach, ja, nicht nur ungerechtfertigt, sondern halt einfach so.
Ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt. Also es ist vollkommen okay zu sagen, ey, mein Mann verdient wirklich gutes Geld und ich bin mit dem Leben, was ich führe, zufrieden.
Egal in welche Richtung es geht.
Es ist, und wenn eine Frau sagt, ich bin total zufrieden, den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause zu sein, dann ist das voll okay. Also dann ist da überhaupt gar kein Problem dabei, weil, machen wir uns nichts vor, es gibt so viele Aspekte, die man da noch anbringen kann. Ich habe mit jedem Scheiß, den ich beim Fußball erlebt habe, egal ob beim Training, ob beim Spiel oder irgendwo anders, ich habe jeden Scheiß mit nach Hause genommen. Jeden Scheiß. Und da saß eine Person, die sich die ganze Kacke anhören musste. Und das war meine Frau. Ob sie das wollte oder nicht, aber ich habe den ganzen Dreck habe ich bei ihr abgeladen. Alles. Und die hat sich das alles angehört und ich wollte gar nicht, dass die eine Wertung dazu abgibt oder mir irgendwas...
Sich in den Arm nimmt und tröstet?
Ja, nee, nicht mal das wollte ich im Moment. Es gab Momente, wo ich das wollte, wo ich das brauchte, aber es gab genug Momente, wo ich einfach diesen ganzen Scheiß einfach bei ihr abladen wollte. Und das hat die gemacht. Das hat die nicht gemacht, das weiß ich, weil die da Bock drauf hatte, sondern weil sie das in dem Moment als ihre Aufgabe angesehen hat, als moralische Unterstützung für mich, dann hat die, also egal ob du ein oder zwei Kinder zu Hause hast, Kinder sind auch Arbeit. Kindererziehung, Kinder machen Arbeit, das ist auch nicht ohne. Meine Frau hat mir so viele organisatorische Dinge auch abgenommen, wo du als Fußballer gar nicht, hast dich einfach gar nicht mit beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Frau dann einfach nur zu Hause sitzt und gegen eine weiße Wand starrt und den ganzen Tag wartet, was er als nächstes shoppen kann. So ist es nicht, um damit auch mal aufzuräumen.
Die unsichtbare Arbeit im Hintergrund. Das kann emotionaler Support sein oder das Denken an wichtige Termine, den Haushalt oder einfach nur Terminplanung. Dinge, die an sich gar nicht unbedingt anstrengend sind, aber die mentale Kapazität, die da reingesteckt werden muss, ist nicht zu unterschätzen. Emotionale Care-Arbeit nennt man das. Das ist ein Begriff aus der Soziologie, der die unsichtbaren, aber konstanten Leistungen in Beziehungen beschreibt. Emotionale Care-Arbeit heißt stabilisieren, zuhören, beruhigen, mittragen. Oft unbemerkt, oft ungefragt. Diese Arbeit ist besonders bei Frauen ausgeprägt. Nicht, weil sie es irgendwie biologisch besser könnten, sondern weil es häufig gesellschaftlich von ihnen erwartet wird. Und ein weiterer Begriff ist der Mental Load. Die unsichtbare Verantwortung dafür, dass alles läuft. Termine im Kopf behalten, an Geburtstage denken, emotionale Zustände im Umfeld mitdenken. Auch das ist Arbeit, oft ohne Anerkennung, aber mit echter mentaler Belastung. Ein starker Kontrast zum Klischee. Während die Rolle der Spielerfrau oft mit Luxus und Oberflächlichkeit assoziiert wird, zeigt dieser Blick, wie emotional anspruchsvoll und belastend sie auch sein kann. Und diese Belastung ist vor allem auch schwer messbar. Es ist daher aus psychologischer Sicht gesund, diese Last sichtbar zu machen, also zu kommunizieren und sie nicht allein zu tragen.
Und auch das kommt dazu, das ist jetzt keine Anekdote von meiner Frau, aber es ist ja vergleichbar mit einem engen Familienangehörigen. Mein Papa, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, der hat gesagt, jedes Mal ab einem gewissen Zeitpunkt, umso bekannter ich wurde, umso mehr ist es geworden, wenn der bei uns im Dorf unterwegs war und hat irgendeinen Bekannten getroffen, dann haben die nicht gefragt, hallo, wie geht's dir? Sondern die haben gefragt, hallo, wie geht's denn Fabi in Bielefeld? Also du bist gar nicht mehr als eigenständige Person, wirst du gar nicht mehr wahrgenommen, sondern du bist der Vater von oder die Frau von. Das ist das, was du gerade gesagt hast, Dorit, ne? Und ich könnte das ewig weiterführen. Also Rena, keine Ahnung, in Unterhaching gab es ja zwischendurch sicherlich auch ein bisschen Fluktuation in der Spielerfrauen oder in der Anzahl der Spielerfrauen und wer gekommen ist und wer gegangen ist. Meine Frau hat auch in den Jahren in Bielefeld, die hat neue Leute kennengelernt und die hat sich mit denen super verstanden und auf einmal waren die wieder weg. Also du musst immer wieder sozial neue Kontakte knüpfen, dann diese Kontakte auch pflegen und auf einmal sind die aus deinem Leben rausgerissen. Auch das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, ich bin da auch in einer sehr schwierigen Position immer, dadurch, dass ich sozusagen ja die Frau von Markus bin, der ja auch dann Kapitän ist und generell, also
es wird von dir erwartet, dass du den Laden auch zusammenhältst und dass du auch dafür sorgst, dass diese Spielerfrauenrunde eine gute Gemeinschaft ist, weil ein gutes Klima da wirkt sich wieder auf den Fußballer zu Hause aus.
Richtig, und da habe ich mich schon vor ein paar Jahren rausgenommen. Ja. Also das muss ich halt so sagen, weil das einfach auch zu viel für mich war. Dieses ständig neue Leute kennenlernen, dann sind sie wieder weg. Man muss ja auch noch dazu sagen, ich komme halt aus München. Ich habe halt hier auch viele langjährige Freunde. Ich bin jetzt auch nicht so angewiesen auf diesen sozialen Kontakt. Und wenn es halt dann so ist, dass die Frauen hierher kommen und unbedingt Anschluss brauchen, dann versuche ich da irgendwie unterstützend tätig zu sein, aber habe mich da schon arg zurückgenommen, weil es halt schon auch eine Belastung ist. Also das sind eben Dinge, die Fabi wieder alle anspricht, deren man sich halt nicht so bewusst ist.
Ja, vor
allem, also das kann man sich von außen nicht vorstellen.
Total, genau. Und was ihr beide sagt, das ist eigentlich ja so etwas, die Arbeit im Schatten des Rampenlichts. Also im Zweifel steht der Mann im Rampenlicht, über ihn wird gesprochen, er bringt die tollen Leistungen und dann hat die Spielerfrau, wie du eben sagtest, Fabi, einfach zu Hause auch ganz schön viel zu stemmen. Und man muss ja auch sagen, dass dieses Fußballleben ja auch mit Entbehrung einhergeht. Wenn du jetzt davon ausgehst, ich meine, Unterhaching wird jetzt nicht international gespielt, aber wenn du jetzt eine Spielerfrau vielleicht eines Spielers bist, der in der Nationalmannschaft und international spielt, dann siehst du deinen Mann kaum, weil der nur auf Reisen ist. Du musst zu Hause alles zusammenhalten. Du kannst nicht mal spontan samstags einen Familienausflug machen, weil der Mann beim Fußball ist. Du hast genau die Zeiten, wo du mal in Urlaub fahren kannst. Das sind ja auch Entbehrungen, trotz dieses ganzen Privilegs, den man durch die finanzielle Sicherheit, das man hat, sind es ja trotzdem auch Entbehrungen, die man zu leisten
ja,
hat.
Ja, also schöne Grüße an meinen Freund Stefan Ortega. Ich weiß, wie viel Frau Ortega Herrn Ortega sieht. Jetzt, wo der mit Club-WM und dann zwischendurch Nationalmannschaft, Champions League. In England gibt es 700 Spiele pro Saison. Weihnachten bist du dann auch, musst du gucken. Ja. Da wird über Weihnachten gespielt. Also es ist nicht alles immer nur einfach geil.
Genau, wir wollen jetzt auch nicht sagen, wie es ist alles irgendwie schlimm und die führen so ein schreckliches Leben.
Aber man muss ja beide, einordnen. Ja, genau. Man muss beide Seiten, das hatten wir vorhin ja auch gesagt, beide Seiten ansprechen.
Ja. Ich fand es ganz krass, als ich eben das Kind gekriegt habe, weil ich das natürlich auch mitbekomme von Menschen mit anderen Berufen, dass man als Mann sich ja auch mal Urlaub nehmen kann. Also du hast ein Kind gekriegt und dann kannst du eine Woche Urlaub nehmen und dann kannst du halt mit deiner Frau zusammen, wenn sie zum Beispiel auch einen Kaiserschnitt hat oder so, kannst halt die ersten Tage mit dem Kind zu Hause erleben. Das hatten wir nicht. Also 2 Tage später war mein Mann in Kaiserslautern und ich war halt alleine zur Corona-Zeit, wo es auch Kontaktverbote gab, mit einem Neugeborenen und ich war völlig aufgeschmissen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll.
Ja.
Und ich werde das auch nie vergessen. Also ja, das war für mich auch eine große Entbehrung, diese Situation. Und klar, man muss ja dann auch immer wieder dazu sagen, trotzdem ist man halt dankbar und es ist alles sehr privilegiert und so weiter. Aber es ist, es gibt halt diese Schattenseiten und der typische Fußballfan, da muss ich echt auch mal hinterfragen. Das ist ein großes Ding, was man da erwartet, aber der geht rein ins Stadion und brüllt sich seinen Frust raus und brüllt dann irgendwelche Beleidigungen raus und haut das alles weg. Und dann geht er nach Hause. Und der Spieler nimmt das halt mit.
Ja.
Der nimmt das mit dann zu sich nach Hause.
Ja.
Also wäre halt da so ein bisschen mehr Achtung und Respekt für diesen, ja, für diesen Familienkonstrukt bei Sportlern, wäre schon irgendwie schön.
Gab es so Momente bei dir, wo du auch gedacht hast, ich darf jetzt hier nicht schwach sein oder zusammenbrechen, weil ich muss auch für meinen Mann da sein, vielleicht gerade in Zeiten, wo es sportlich für ihn schwer war, wo du das Gefühl hattest, du musst sein Rückhalt sein?
Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir das alles zusammen so durchlebt haben auch. Also ich habe auch sehr ernsthaft auch einfach immer mitgelitten, muss ich sagen. Bis auf letzte Saison, da war es dann das erste Mal so, dass ich mich davon einfach ein bisschen distanziert habe, weil ich mir dachte, hey, nach 10 Jahren kannst du das nicht machen, weil sonst kriegst du mit 50 einen Herzinfarkt und mein Herz bläst. Da musst du jetzt echt auch einfach mal ein bisschen neutraler drauf schauen. Aber auch da gab es schon Auswirkungen. Also ich bin jetzt auch nicht mehr ins Stadion gegangen, weil Eloy jetzt auch immer mehr versteht und ich halt nicht wollte, dass sie mitbekommt, dass ihr Vater beleidigt wird, weil es jetzt in so einer Abstiegssaison in so einer Doppelrolle als Sportdirektor und Spieler und Kapitän natürlich sehr häufig vorgekommen ist. Das hatte schon auch Auswirkungen aufs Familienleben. Also Ella hat einige Spieler einfach nicht mitgekriegt, weil ich nicht wollte, dass sie das sieht, dass sie auch keine Banner sieht, dass sie nicht irgendwie irgendwas fragt und mitbekommt, dass ihr Papa, der ihr absoluter Held ist, irgendwie von Menschen nicht gemocht wird, wegen dem, was er arbeitet.
Ja.
Das ist schon was, was ein bisschen wehtut.
Verstehe ich voll. Irgendwie, wenn man so über Spielerfrauen spricht, über dieses Konstrukt, denkt man so, ja, was soll dahinter stecken, ne? Aber wir haben ja so viele Aspekte jetzt auch schon angesprochen. Also du sagst es ja selber auch immer, absolut privilegiert und es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen es ganz viel schlimmer geht. Und es hat super viele tolle Seiten, also du darfst Spiele im Stadion dann auch sehen, aber es ist trotzdem genauso wichtig, über die Dinge zu sprechen, die Männer mit nach Hause nehmen und die eine Spielerfrau auch dann mittragen muss, ne? Also es ist einfach wichtig, dass wir das rausstellen.
Ja, und beziehungsweise auch nochmal der Blick drauf, was das eben auch über unsere Gesellschaft aussagt, ne? Also den Blick, den wir auf diese Spielerfrauen haben und egal welchen Weg man geht, dass man sich rechtfertigen muss. Wenn man Karriere macht, muss man sich dafür rechtfertigen, dass man kein Rückhalt für seinen Mann ist. Ja. Und wenn man der Rückhalt für seinen Mann ist, dann wird einem vorgeworfen, man ist eben nur diese Spielerfrau, die sich da ins gemachte Nest setzt. Und eben andersrum. Ich habe eben gerade drüber nachgedacht. Ich komme ja aus dem Frauenfußball und wenn man darüber nachdenkt, Partner oder Partnerin von
Spielermann.
Spielermann.
Spielerinnenmann.
Es gibt nicht den Spielerinnenmann. Da hat man nichts im Kopf. Ja. Oder was kommt, Fabi, was kommt dir in den Kopf, wenn du an einen Spielerinnenmann denkst? Nichts, oder? Hast du irgendein Klischee im Kopf?
Nee.
Nein, siehst du?
Nee, tatsächlich gar keins.
Ja.
Nee.
Und das ist ja auch
aber
klar.
Aber warum nicht? Aber warum?
Einerseits wahrscheinlich, weil der Frauenfußball natürlich jetzt auch nicht so in der Öffentlichkeit ist, dass da schon so ein Blick drauf ist und wie wir es gerade gesagt haben, so der Fokus der Medien auf den Partnerinnen und Partnern dieser Spielerin liegt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch einfach ein gesellschaftliches Ding, dass Frauen dahingehend einfach mehr beäugt werden und mehr bewertet werden, als es Männer werden. Und das ist, glaube ich, das spielt schon eine Rolle.
Also wir versuchen ja immer auch, eine Botschaft mitzugeben in diesem Podcast. Hast du auch das Gefühl, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo die Spielerfrauen versuchen auch dieses Bild, diese Klischees ein bisschen mehr zurechtzurücken, dass es früher einfach mehr hingenommen wurde und jetzt immer mehr so der Trend dahin geht, einfach mal zu sagen und zu zeigen, ey, ich bin nicht nur eine Spielerfrau, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich bin nicht die Frau von, sondern ich bin nicht Frau Schwabel, ich bin Rena Schwabel und ich kann das und ich mag das.
Ja, dieses Gefühl habe ich. Aber nochmal, ich glaube, dass wir halt eben so ein bisschen einen ganz feinen anderen Weg gehen müssen, weil man durch dieses so bin ich nicht halt eben wieder diese Abwertung macht und dann dieser Begriff immer noch so starr bleibt. Und deswegen habe ich ja eben versucht, mit diesem Begriff einfach anzueignen. Und dadurch bin ich ja auch Rena Schwabel geworden. Mittlerweile habe ich ja auch eine, ohne respektlos zu sein, aber eine größere Reichweite als mein Mann. Also mittlerweile erkennen mich Menschen auf der Straße und machen mit mir Fotos und so weiter. Und das habe ich ja nicht geschafft, weil ich seine Frau bin, sondern weil ich halt einfach auch sehr locker mit dieser Thematik umgegangen bin und mich halt eben nicht versucht habe, irgendwie abzuheben oder abzugrenzen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir uns einfach so zeigen, wie wir sind, ganz authentisch, dann muss dieses Bild zwangsläufig irgendwann verschwimmen.
Ja.
Das muss ja so sein.
Ja.
Wenn wir jetzt jedes Mal sagen, so bin ich nicht, dann haben wir immer noch diesen starren Begriff der Klischeespielerfrau und dann haben wir halt die Abhebungen. Mhm. Aber wenn wir das einfach nicht mehr so bedienen, sondern einfach uns zeigen, wie wir sind und authentisch zeigen, dann muss das ja irgendwann wegfallen. Das ist meine Meinung dazu.
Das ist eine schöne Botschaft.
Call it a Botschaft.
Rena, mich würde auch noch interessieren, jetzt hast du natürlich gerade den auf Social Media eine enorme Präsenz, hast auch schon erzählt, dass du gerade in Richtung Sportjournalismus gehst, hast aber auch Jura studiert. Was sind denn so deine Pläne überhaupt für die Zukunft? Wo führt dein Weg hin? Wo sehen wir dich denn auch demnächst?
Eine interessante Frage. Ich bin da selbst immer sehr offen und sehr spontan. Ich lasse gerade sehr viel auf mich zukommen, aber man wird mich auf jeden Fall weiter in der sportjournalistischen, in dem sportjournalistischen Bereich sehen. Da ist jetzt für diese neue Saison sehr viel geplant. Jura werde ich mal Jura sein lassen. Ich habe alle Jura-Bücher verbannt aus dem Haus.
Ich dachte gerade, du hättest verbrannt gesagt.
Verbannt.
Genau, also es ist kompliziert bei uns. Wir haben gerade eine Beziehungspause. Und dann schauen wir mal in einem Jahr weiter. Ich habe mir jetzt ein Jahr Jurapause gegönnt.
Ja, die Bücher werden es dir verzeihen. Keine Sorge.
Genau. Ja. Glaube ich auch. Und dann wird man mehr im Fußballbereich von mir wahrnehmen.
Ja, wir sind gespannt. Ich bin gespannt.
Wir halten die auch.
Das hat mich neugierig gemacht. Jetzt werde ich auf jeden Fall schauen, was dabei rumkommt.
Rena, danke dir für deine offenen Worte. Und wie immer natürlich nochmal zum Abschluss, es gibt nicht richtig oder falsch, gut oder schlecht. Ja. Jeder darf natürlich diese Rolle leben, wie er möchte oder wie sie möchte. Ich glaube, das ist heute auch klar geworden, aber trotzdem, und es war, glaube ich, uns wichtig, mal den Blick auch hinter die Kulissen zu werfen, auch mal die Seiten zu wechseln, zu gucken, was für Herausforderungen und was für Probleme kann dieses Leben trotzdem mit sich bringen. Ja. Das ist, denke ich, heute klar geworden.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die diese Folge hören, nicht diesen Blick drauf hatten, den wir zusammen mit Rena jetzt auf die ganze Thematik werfen konnten und durften. Deswegen auch vielen lieben Dank von mir nochmal, Rena. War sehr schön, dass du bei uns warst.
Ja, danke an euch. Ich fand es wirklich sehr interessant und spannend. Auch ganz liebe Grüße an die Spieler von deiner Seite, die einen Pool gebaut hat.
Richtig auch.
Mit eigenen Händen.
Ja. Ja.
Danke dir, Rena.
Vielen Dank.
Wir sehen uns. Bis dann.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Diese Folge hat uns mehr beschäftigt, als wir zunächst gedacht hätten, weil das Thema Spielerfrau weit über ein Klischee hinausgeht. Es stecken psychologische Mechanismen, gesellschaftliche Erwartungen und vor allem aber persönliche Geschichten dahinter. Und je tiefer wir in der Folge eingestiegen sind, desto klarer wurde uns, hinter dem öffentlichen Bild steckt oft eine private Realität, die wir so selten zu sehen bekommen. Natürlich gibt es Frauen, die die Bühne bewusst für sich nutzen, sich in der Öffentlichkeit wohlfühlen und auch dem gängigen Klischee entsprechen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn im Kern geht es nicht darum, wie man lebt, sondern ob man die Freiheit hat, es selbst zu entscheiden. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass mit mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit auch mehr Neid entsteht. Und mit dem Neid wachsen die Erwartungen. Das Ideal, dem man vermeintlich entsprechen soll, wird größer, öffentlicher und auch strenger. Und ja, wir sprechen hier über ein sehr privilegiertes Leben, keine Frage. Aber genau deshalb ist es umso wichtiger, auch den anderen Teil der Realität zu sehen. Denn hinter den Kulissen gibt es eben nicht nur Glamour, es gibt auch ein Leben zu Hause. Vielleicht ohne Nannies, ohne große Entourage, dafür mit alltäglichen Sorgen, mit Ängsten und mit ganz normalen Herausforderungen. Und genau das wird oft ausgeblendet, weil die äußere Hülle eben so stark glänzt. Es geht uns in dieser Folge darum, diesen Druck zu hinterfragen, denn viele Partnerinnen leiden darunter, unter öffentlichen Zuschreibungen, unter Anfeindungen, unter dem Gefühl, nicht gesehen zu werden als Mensch, sondern als Projektionsfläche. Wenn eine Mutter wie Rena nicht mehr mit ihrer Tochter ins Stadion geht, weil die Anfeindungen zu heftig sind, ist das ebenso ein deutliches Signal. Wenn sich Lauren Fryer aufgrund der Beleidigung und Bewertung öffentlich komplett zurückzieht und ebenso Stadionbesuche meidet, sind wir an einem Punkt, an dem wir drüber sprechen sollten. Was wir brauchen, ist weniger Urteil und mehr Verständnis, weniger Schablonen und mehr Raum für individuelle Geschichten. Und vor allem brauchen wir Respekt und gewahrte Grenzen. Vielleicht ist das der erste Schritt, ein bisschen mehr Verständnis und ein bisschen weniger Urteil. Danke fürs Zuhören. Rena Schwabel, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panik hat sein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht?
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
wir jagen Trophäen aus, sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.